Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Igel Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. Um die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung steht es gar nicht gut. Das Defizit geht in die Milliarden und droht sogar zweistellig zu werden. Also hat Gesundheitsministerin Warken die Finanzkommission Gesundheit einberufen. Der Expertenrat soll Vorschläge für Maßnahmen entwickeln, die die Finanzlage der Kassen in einem ersten Schritt kurzfristig stabilisieren soll, um sie dann mittel- und langfristig auf eine stabilere Basis zu stellen. Im März dieses Jahres präsentierte diese Kommission den ersten 470 Seiten langen Bericht mit 66 Vorschlägen, um ab nächstem Jahr die ersten Milliarden Euro einzusparen. Die Vorschläge waren die Grundlage für das Bundesministerium, um nur wenige Wochen später einen Gesetzesentwurf zu präsentieren, über den derzeit verhandelt wird und über den dann noch Bundestag und Bundesrat abstimmen müssen. Der Expertenrat besteht aus 10 Personen. Darunter sind 4 Ökonominnen und Ökonomen, 2 Juristen, 2 Ärzte, eine Ethikerin, eine Versorgungsforscherin und ein Präventionsexperte. Der Leiter ist Wolfgang Greiner, Professor für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement an der Universität Bielefeld. Bis zur Anfrage aus dem Bundesgesundheitsministerium war er auch Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Diese Position ruht derzeit. Wolfgang Greiner war im Urlaub, als ihn im letzten Jahr ein Mitarbeiter aus dem Ministerium anrief.
Der hatte irgendwie meine Handynummer noch aus alten Sachverständigenratszeiten sich besorgt und hat dann eben gefragt, ob ich mir sowas für Ende des Jahres und dann für 2026 vorstellen könnte. Das war noch sehr offen, da war auch noch überhaupt nicht klar, wer die anderen sein würden oder dass ich da vielleicht mal Vorsitzender werden würde. Das ergab sich dann später alles erst.
Ende September 2025 nahm die Kommission ihre Arbeit auf. Das Bundesministerium für Gesundheit beschrieb die Lage der gesetzlichen Krankenversicherung in einer Pressemitteilung zum Start der Kommission so.
Die Aufgaben der Kommission könnten kaum größer sein. Die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung befinden sich in einer massiven Schieflage. Wir brauchen Reformen, die bis Ende des kommenden Jahres ein Defizit in zweistelliger Milliardenhöhe ausgleichen und anschließend das gesamte System nachhaltig wieder auf ein solides Fundament setzen.
Greiner und sein Team soll wissenschaftlich fundierte Maßnahmen entwickeln, um die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung massiv zu verbessern. In der ersten Runde ging es um kurzfristige Veränderungen, um das viele Milliarden Euro große Defizit der Kassen ab 2027 zu stopfen, ohne dass dadurch die Kassenbeiträge steigen. Die Lage ist so prekär, dass Nichtstun keine Option mehr war, wie ein Blick auf die Zahlen offenbart.
Also im nächsten Jahr, Stand heute, wir sind ja noch 8-9 Monate vor dem Silvester 2026, aber nach heutigem Stand der Dinge würden wir für 2027 über 15 Milliarden Defizit, das heißt der Unterschied zwischen den Einnahmen, die wir erwarten, und den Ausgaben, die wir erwarten. Wenn man einfach die Sektoren so weiter in ihrem Trend berechnet, wie es bisher der Fall war, wie es in den letzten 3-4 Jahren vor allem der Fall war, wo wir so eine große Lücke hatten und dadurch dann auch eben diese Beitragssteigerungen, diese wirklichen Sprünge, die wir gesehen haben, die untypisch sind für Deutschland, eben einfach nicht vermeiden konnten. Und das würde sich fortsetzen. Wir haben mal eine Projektion gemacht bis 2030. Da wären wir dann schon bei einem Beitragssatz mit all den Unsicherheiten, die damit verbunden sind, von etwa 19 bis 19,5%. Es könnten aber auch schon 20% sein. Wenn man sich überlegt, dass die Pflegeversicherung vermutlich steigen muss, da haben sie wesentlich weniger Freiheitsgrade, was sie sonst so machen können im Vergleich zur Krankenversicherung. Oder der Rentenversicherung, wo ja auch schon klar ist, dass die steigen wird aufgrund der Berechnung. Dann sehen Sie eben, dass die Gesamtbelastung für den Arbeitsmarkt, was die Arbeitskosten oder auch die Arbeitsanreize angeht, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Arbeit aufzunehmen oder auszuweiten, immer mehr sinken. Und das ist gesamtwirtschaftlich natürlich Gift. Wie ich eben schon sagte, das Gesamtwirtschaftliche ist dann wieder von großer Bedeutung für das, was für die Finanzierung der Sozialversicherung zur Verfügung steht. Also wir haben da so einen Teufelskreis, der zurzeit in die falsche Richtung geht.
Dass das Defizit gerade jetzt so groß ist, hat unmittelbar mit der wirtschaftlichen Lage des Landes zu tun. denn die hängen eng zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten.
Wenn die Wirtschaft nicht ganz so rund läuft, dann schlägt das sofort durch auf die Beiträge, weil wir eben sehr davon abhängig sind, wie viel beitragspflichtige Einnahmen in der Gesamtwirtschaft stattfinden, weil nur darauf können dann ja eben die Beitragssätze gerechnet werden und das ist dann das Geld, was in den Gesundheitsfonds kommt. Das war auch sehr funktionsfähig in der umgekehrten Richtung, also als es Deutschland gut ging, so in den 10er Jahren, da ging es auch den Krankenkassen sehr gut, da sind diese hohen Überschüsse erzielt worden mit riesigen Festgeldern von einigen Krankenkassen, die dann ja mehr oder weniger zwangsweise abgebaut werden mussten. Gab es den Spruch, eine Krankenkasse ist keine Sparkasse. Also das waren ganz andere Zeiten, zeigt aber, dass in beide Richtungen so gewisse finanzielle Übertreibungen dann möglich sind. Und jetzt sind wir halt gerade in der Situation, wo wir kein Wachstum haben gesamtwirtschaftlich. Und dann wird es sehr herausfordernd, das Qualitätsniveau zu halten. Aber das war genau unser Auftrag.
Zwar sind die Einnahmen geschrumpft, aber vor allem die Ausgaben sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Indes gar nicht so sehr aus den Gründen, die man in einer alternden Gesellschaft vermuten würde.
Also zurzeit ist es wirklich eine Frage der Ausgaben. Wir haben ja für jeden Sektor und dann auch für jede Maßnahme nochmal eine Kostentreiberanalyse gemacht. Das heißt, wir haben versucht herauszufinden, woran liegt es eigentlich, dass wir diese starken Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben haben. Und das ist natürlich für den Sektor ein bisschen unterschiedlich. Das kann man alles nachlesen in unserem dicken Bericht, 470 Seiten. Aber ich sag mal so, insgesamt war es so, dass die Preiskomponente, also dass Vergütungen angestiegen sind, dass die im Grunde genommen das Dominierende war. Also nicht so sehr, wie man denken könnte, jetzt wegen der demografischen Entwicklung die Mengen, dass die Leute mehr Arzttermine brauchen, mehr Arzneimittel einnehmen müssen, mehr im Krankenhaus sind. Das sehen wir auch, aber das ist unbedeutend. Also wenn wir nur das hätten, damit würden wir klarkommen. Dann wird es auch nicht solche Sprünge geben, sondern wo wir die Sprünge gesehen haben, das sind die Preise und die sind in den letzten Jahren eben wesentlich stärker gestiegen als das, was die Einnahmen hergegeben haben. Und dann muss man halt die Beiträge erhöhen oder sich überlegen, ob man was an diesem Umstand tut und schaut, was können wir denn machen, welche Maßnahmen sind noch sinnvoll und welche Vergütungsanstiege sollte man in Zukunft zulassen und wie weit kann man gehen und was ist dann einfach zu viel.
Aber was ist es, was die Preise so antreibt? Wieso steigen sie so stark an?
Naja, das waren zum Teil gewollte Anhebungen. Denken Sie an den Pflegebereich. Da war es ja so, dass gesellschaftlich ein großer Konsens bestand, dass die Preise, also die Löhne in dem Fall, zu niedrig sind. Und das hat man zum Beispiel so gelöst, dass man im Krankenhausbereich dann gesagt hat, dann machen wir eine Istkostenabrechnung. Das heißt, das, was ihr, liebe Krankenhäuser, im Rahmen der Tariflöhne zahlt, das werden wir dann auch erstatten. Und das war vorher anders, da war es halt eingebettet in eine Fallpauschale und entsprechend konnte das nur steigen, wenn auch die Löhne eben in den Verhandlungen gestiegen sind, aber dann eben immer nur mit der Zeitversetzung, bis die nächste Fallpauschale dann wieder berechnet worden ist. Und hier hat man das eben völlig rausgelöst und das bedeutet dann eben in Verhandlungssituationen, dass sich sowohl die Krankenhäuser wie auch die Gewerkschaften einig waren, dass durchaus jetzt mal höhere Tarifabschlüsse möglich wären, weil bezahlen mussten es ja nicht die Krankenhäuser, technisch schon, aber in Wahrheit die Krankenkassen, weil das wurde ja im Grunde genommen dann nur durchgereicht. Und das war auch sehr gut für die Krankenhäuser. Ich bin zum Beispiel Aufsichtsrat von ein paar Reha-Kliniken in Bad Lippspringe. Wir haben immer das Problem gehabt, dass Pflegekräfte sich das angeschaut haben und gesagt haben, dann gehe ich doch lieber ins Krankenhaus als in Reha-Bereich, weil dafür galt das nicht. Also die Rentenversicherung hat da nicht mitgezogen. Genauso auch in Altenheim, wo wir auch Pflege brauchen. Also das war schon ein gewisses Ungleichgewicht, was auch von vornherein klar war. Und dann gibt es andere Bereiche, wo einfach die Verhandlungssituation so war, dass man höhere Lohn- oder entsprechende Vergütungsanstiege zugelassen hat. Zum Beispiel im Bereich der Physiotherapeuten. Auch da war so der Eindruck, die sind lange relativ kurz gehalten worden. Und da wurde dann über eine gewisse Zeit auch ein höherer Vergütungsanstieg vereinbart in den normalen Verhandlungen, ohne dass es jetzt einen politischen Beschluss dazu gegeben hätte. Und auch da haben wir gesagt, okay, das müsste man sich im Grunde genommen anschauen und dann sagen, auf Dauer kann das natürlich nicht immer so weitergehen. Man hat dann vielleicht ein bisschen was aufgeholt, wenn der Eindruck war, dass hier die Löhne zu lange zurückgeblieben sind. Aber ja, irgendwann muss halt ein Strich gezogen werden und man sagt, jetzt bitte nur noch das, was jedenfalls grundsätzlich an Einnahmenzuwachs für die Krankenkassen dann auch möglich ist.
Ein weiterer Bereich, der die Kosten treibt, sind die Arzneimittel. gerade weil sie immer besser und zielgenauer werden.
Bei den Arzneimitteln haben wir ja ein sehr ausgefeiltes System, was auch gut funktioniert, was auch sehr evidenzbasiert ist, also stark auf die wissenschaftliche Studien guckt und sagt, ist das wirklich ein Mehrwert für die Patienten? Das funktioniert. Aber speziell bei den Arzneimitteln haben wir einen Effekt, dass wir immer mehr kleine Patientengruppen haben, weil es eben immer spezieller wird. Wir haben nicht mehr das Arzneimittel, was jetzt meinetwegen für Brustkrebs allgemein eingesetzt wird, sondern wir haben mittlerweile über 10 Brustkrebsarten und jede Art hat auch, bei etwas übertrieben gesagt, sein eigenes Medikament. Die Gruppen werden kleiner, dadurch steigen die Preise, weil natürlich für die Arzneimittelhersteller dann der Markt kleiner wird und die sagen, unsere Entwicklungskosten müssen wir dann eben auf weniger Patienten umsetzen. Und dieser Effekt, der schlägt relativ stark durch, muss man sagen. Wir sehen diese hohen Steigerungsraten ganz besonders bei den ganz kleinen, also bei den Orphan Drugs, bei den seltenen Erkrankungen, wo also sehr kleine Patientengruppen sind. Und davon haben wir auch immer mehr. Gott sei Dank wollen wir ja, dass diesen Patienten auch geholfen wird. Und wir haben es aber auch bei den sonstigen Patentgeschützten. Wo wir es überhaupt nicht haben, ist bei denen, die außerhalb des Patentes sind. Da wird ja eher diskutiert, ob die Preise schon zu niedrig sind. Da würde man aber sagen, wenn man mehr europäische Produktion will, dann muss man extra Ausschreibungen nur mit europäischer Produktion machen. Das würde man ökonomisch hinkriegen. Aber wir haben noch nicht so den richtigen Ansatzpunkt, wie man bei patentgeschützten Arzneimitteln daran geht. Haben andere Länder übrigens auch nicht. Die sind dann eher bereit, auch mal zu sagen, wir sind ja nicht die Ersten, die das den Patienten zur Verfügung stellen. Oder auch wir lassen solche Verhandlungen scheitern. Das passiert in Deutschland jedenfalls seitens der GKV in der Regel nicht, also der Krankenkassen. Und es ist halt auch die Frage, ob man das in Deutschland so möchte. Aber wenn man das nicht will, dann hat man natürlich schlechte Karten, wenn man ein wirklich wirksames Produkt hat und nicht möchte, dass den Patienten das vorenthalten wird.
Bei der Entwicklung der Maßnahmen, um die Ausgaben deutlich einzuschränken, gab es von Seiten der Politik so gut wie keine Vorgaben. Da war das Team weitgehend frei, auch wenn es ein paar grundsätzliche Entscheidungen gab, ganz bestimmte Bereiche gar nicht erst anzufassen.
Weniger jetzt, welche speziellen Maßnahmen wir angucken sollen, das eigentlich gar nicht. Da sind wir sehr frei und das war ja der Kern unseres ersten Berichtes. Eine Einschränkung, die, glaube ich, relativ bedeutsam ist, auch jetzt für den zweiten Bericht, ist zum Beispiel, dass wir das duale System zwischen PKV und GKV nicht in Frage stellen sollen. Das hätte man natürlich auch anders machen können, ja, und sagen können, ihr seid da auch in der Richtung völlig frei. Aber wenn man dann komplett an dem, was die Politik, so wie sie jetzt aufgestellt ist, will, und offensichtlich, der Auftrag ist ja nun mal so, sie will das nicht. Wenn wir dann entsprechende Vorschläge gemacht hätten, ist halt auch die Frage, ob das effizient gewesen wäre, weil so viel Zeit haben wir ja nicht. Also wir starten jetzt wieder, jetzt ist schon fast Ende April, wo wir miteinander sprechen. Das heißt, wir haben dann noch effektiv 7 Monate. Das ist für so ein umfangreiches Gutachten eher kurz. Ich will nicht jammern, aber ich sage nur, wir müssen ohnehin eine Auswahl treffen. Und wenn dann die Politik relativ deutlich sagt, also gerade das Thema, da wollen wir eigentlich nichts von euch hören, dann ist das eher hilfreich. Wir haben ja auch noch unsere normalen Publikationen, wo wir uns zu allen Themen als freie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äußern können.
Eine Vorgabe hatte sich die Kommission selbst auferlegt. Es sollte, wenn möglich, jede und jeder in der Kommission hinter allen Vorschlägen stehen. Einstimmigkeit war das Ziel.
Nee, da legen wir großen Wert drauf. Wir haben vorab gesagt, dass wir eigentlich vermeiden wollen, irgendwelche Minderheitenvoten da drin zu haben. Natürlich, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Aber wir haben bei diesem Bericht gemerkt, dass wir doch als Gruppe auch zusammengewachsen sind und dann eben auch, sag ich mal, Formulierungen gefunden haben, die bestimmte Dinge vielleicht auch mal ein bisschen offener lassen, aber so, dass das alle mitgehen konnten. Wir haben nicht einen einzigen Vorschlag, der nicht einstimmig getroffen worden ist. Also das zeigt auch, welche Power dahinter steht, auch sehr unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich dahinter versammeln konnten. Es hat, glaube ich, auch geholfen jetzt für die Durchschlagkraft jetzt der Vorschläge, die wir hatten. Denn insgesamt hatten wir ja ein sehr positives Echo auf die Arbeitsweise und die Wissenschaftlichkeit der Vorschläge. Und wenn wir da jetzt 3, 4 Dinge dabei gehabt hätten, wo wir unterschiedliche Meinungen deutlich gemacht hätten, das hätte schon, glaube ich, etwas gelitten, um eben auch diese besondere Power zu haben, dass das Vorschläge sind, die ernstzunehmend sind und die man umsetzen könnte.
Die Vorschläge, wie man im Gesundheitssystem in kurzer Zeit viele Milliarden Euro einsparen könnte, haben die 10 Kommissionsmitglieder natürlich nicht einfach selbst entwickelt. Sondern sie haben nachgefragt bei all den Stakeholdern, die es so im Gesundheitssystem gibt. Also die Krankenkassen, die Ärzteschaft, Patientenvertretungen, Auch den medizinischen Dienst und die Pharmafirmen wurden um Vorschläge gebeten. Alles in allem kamen so rund 1700 Vorschläge zusammen. Die mussten natürlich erstmal sortiert und letztlich eingedampft werden.
Ja, natürlich waren das nicht 1700 völlig unterschiedliche Vorschläge. Also wir hatten eine Geschäftsstelle, die hat das zunächst mal gruppiert zusammengestellt, nach Sektoren geordnet, sodass man dann doch einigermaßen durchkam. Und wir haben dann als erstes geguckt, ist das überhaupt umsetzbar, hat das einen Effekt, möglichst schon in 2027. Das hatten wir uns zunächst als Ziel gesetzt. Wir sind dann anschließend ein bisschen weitergegangen und haben gesagt, also bestimmte Dinge müssen wir jetzt anstoßen in 26, damit sie wenigstens in 28 dann einen Effekt haben. Beispiel sind unser Vorschlag, auch bei patentgeschützten Arzneimitteln Wettbewerb herbeizuführen. Dafür brauchen sie erstmal entsprechende Gruppen, die dort dann ausgeschrieben werden können von Arzneimitteln, die wirklich nach allem Dafürhalten wirkgleich sind. Das dauert ein bisschen. Das ist unrealistisch für 27 gleich am 1.1. schon anzunehmen. Trotzdem haben wir es mit reingenommen. Dann natürlich die Evidenzbasierung. Also sehen wir dafür Studien. Und wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass das im Bereich der Versorgungsforschung manchmal eine Herausforderung sein kann. Aber wir hatten eben auch solche Fälle wie Homöopathie oder im Bereich der Kiefernorthopädie, wo es schon Hinweise gab, dass die Praxis, wie sie jetzt ist, eben nicht so eine gute wissenschaftliche Basis hat. Dann die Verteilungswirkung. Also haben wir bestimmte Gruppen, die davon besonders betroffen wären und die besonders vulnerabel zum Beispiel sind, wo wir es eben nicht machen können. Ja, Versorgungsfolgen, also was wäre, wenn bestimmte Dinge wegfallen? Also auch hier wieder zum Beispiel die Kieferorthopädie, wenn wir vorschlagen, dass Zahnärzte, die keine Kiefernorthopäden sind und auch keine entsprechende grundlegende Zusatzbezeichnung dafür haben, dass sie das nicht mehr machen sollen. Was bedeutet das? Und wir haben festgestellt, wenn man die Vorschläge komplett umsetzen würde, würden das die sogenannten einschlägigen Kieferorthopäden dann auch schaffen. Das ist so ein Beispiel dafür, wo wir einfach geguckt haben, wenn man hier Dinge einschränkt, was bedeutet das dann eigentlich für die Versorgung selber? Und dann kommt man doch dazu, dass man dann, wenn man insbesondere jetzt auf die Beitragsanstiege von 26 auf 27 guckt, dann das Ganze eindampfen kann auf diese 66 Empfehlungen.
Nun sind 66 Vorschläge natürlich nur ein Bruchteil von ursprünglich 1700. Aber auch das ist nach wie vor noch keine handliche Zahl. Dass es am Ende tatsächlich so viele wurden, hat auch Wolfgang Greiner überrascht. Aber so hat die Politik alle Optionen und für jeden Bereich gibt es Maßnahmen, um Geld zu sparen.
Nee, es war der Anspruch, wirklich rundum zu schauen und in allen Sektoren, in allen Bereichen, also zum Beispiel natürlich auch bei den Patienten, auch bei den Krankenkassen, also alle, die dabei sind, überall mal reinzuschauen und zu sehen, gibt es dort Potenzial, Dinge anders zu machen, was auch einen Einspareffekt hat. Und wenn Sie damit mal anfangen, dann können Sie ja nicht irgendwann aufhören, wenn 20 voll sind. Also als ich begann, das gilt aber jetzt nur für mich, hatte ich auch gedacht, wir brauchen so 20 große Themen. Und wenn man sagt, wenn ihr die umsetzt, dann schaffen wir das mit den 15 Milliarden. Und je länger wir arbeiteten, desto mehr merkten wir, dass also sowas wie zum Beispiel Cannabisblüten, ja, also Cannabiskonsum auf Krankenkassenkosten ist ein eigenes Thema, aber nicht unseres. Das ist politisch entschieden. Es geht da nur drum, ob man, wenn man Cannabis medizinisch verordnet bekommt, ob man das unbedingt mit Blüten machen sollte, die eben schwer dosierbar sind, oder nicht lieber mit Tropfen, die nebenbei auch noch billiger sind. Also solche Fragen, sehr kleine, an die ich vorher nie gedacht hätte, eröffnen dann eben doch in dem Fall sogar eine Verbesserung der Versorgung für die Patienten, weil die Dosierung eben besser ist. Und deswegen geht man da dann auch schon mal sehr ins Detail, um hier nichts auszulassen.
Am Ende kamen die 66 Vorschläge zusammen, die die Kommission in drei Gruppen teilt. Gruppe A mit Sternchen, Gruppe A und Gruppe B. Wobei A mit Sternchen die tollste Gruppe ist, weil es Maßnahmen sind, die nicht nur Geld einsparen, sondern den Versicherten auch noch Vorteile zusätzlich bringen. Leider ist es die kleinste Gruppe mit den geringsten Einsparungen. Wolfgang Greiner nennt ein Beispiel für eine solche Maßnahme mit Sternchen.
Also wir haben ja als einen Vorschlag in dem Bereich, der viel diskutiert worden ist, jetzt das Zweitmeinungsverfahren vorgeschlagen, wo man also sagt, insbesondere bei Operationen, also hier mal angefangen mit den Knieoperationen, wäre es doch gut, wenn noch ein zweiter Arzt, eine zweite Ärztin darauf schaut, bevor eine OP gemacht wird. Die Erfahrungen damit auf freiwilliger Basis sind bei einigen Krankenkassen sehr, sehr gut, wo sie zum Teil bis zu 80% oder mehr sich umentschieden haben. Und das ist eine positive Versorgungsfolge, weil wenn die Menschen richtig informiert sind und dann sagen, dann versuche ich es lieber nochmal konservativ, also mit Physiotherapie oder sonst wie und nicht gleich eine OP, die natürlich eigene Risiken hat, dann sparen wir einerseits Geld, weil eine Zweitmeinung kostet so 85 Euro, eine Knieoperation über 10.000. Also da kann man sehr, sehr viele Zweitmeinungen für einholen. Aber es ist eben auch gut für die Patienten.
Gruppe A ohne Sternchen bietet die weitaus meisten Einsparmöglichkeiten, aber keine zusätzlichen Vorteile. Dafür erwartet die Kommission aber auch keine Nachteile.
Bei den vielen A-Vorschlägen, also ohne Sternchen, da geht es eben zum Beispiel um sowas wie eine Dynamisierung des Bundeszuschusses, wo relativ klar und eindeutig ist, wenn man das macht, also wenn mehr Steuermittel ins System kommen, dann hat das ja keine negativen Auswirkungen, also höchstens auf den Bundeshaushalt, aber jetzt nicht innerhalb des Versorgungssystems. Und das musste man schon kennzeichnen gegenüber anderen, wo, wenn wir zum Beispiel jetzt ans Krankengeld denken, wo wir eine Absenkung um 5 Prozentpunkte in der Höhe netto und brutto dort entsprechend vorgeschlagen haben, was ja jetzt auch im Gesetzentwurf vorgesehen ist, das ist natürlich schon ein Einschnitt für die Patienten. Und da haben wir dann B vergeben, dass man das nochmal politisch dann entsprechend abwägen muss, dass man das aber verglichen zum Beispiel mit den Leistungen, Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit oder auch Krankengeldfortzahlungen in anderen Ländern durchaus vertreten kann.
In Gruppe B muss man dann auch mal mit Nachteilen rechnen. Welche das sein werden und ob sie überhaupt eintreten, ist indes nicht immer so einfach vorherzusagen.
Also ein Beispiel ist der Arzneimittelmarkt, wo wir natürlich zum Beispiel bei den Arzneimitteln für seltene Erkrankungen nicht genau wissen, welche Auswirkungen das nun für den Zugang haben wird, wenn wir nicht ein bestimmtes Privileg für sogenannte Orphan Drugs, also für Medikamente für seltene Erkrankungen, so nicht mehr gelten lassen. Also bisher ist es so, dass die wesentlich schneller in die Preisverhandlungen kommen können als andere Produkte, obwohl es andere Fördermaßnahmen, die sehr sinnvoll sind, insbesondere auf europäischer Ebene gibt, für solche Produkte für seltene Erkrankungen. Und dann ist die Frage, wenn wir das jetzt wegfallen lassen bei der Preisfindung und sagen, ihr müsst genau wie alle anderen Studien vorlegen, bedeutet das dann, dass weniger geforscht wird? Nun ist Deutschland ein großer Markt, aber nicht der alles entscheidende Markt. Deswegen in der Abwägung haben wir gesagt, eigentlich an den Forschungsaktivitäten dürfte das weltweit nicht so viel ändern.
Auch wenn es bei den kurzfristigen Maßnahmen noch nicht um strukturelle Änderungen ging, gibt es durchaus einen ganz grundsätzlichen Ansatz, wie man mit Einnahmen und Ausgaben künftig umgehen sollte. Und der erinnert ein wenig an das Vorgehen der schwäbischen Hausfrau. Dass man also nur so viel ausgeben kann, wie man einnimmt.
Wenn Sie so etwas machen, was ja unser Hauptvorschlag ist, tatsächlich eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik, also Orientierung der Vergütungszuwächse an den Einnahmezuwächsen der Krankenversicherung insgesamt, dass Sie dann je Sektor auch schnell in so eine Art Betonierung kommen. Das heißt, wir wollen ja zum Beispiel mehr ambulantisieren. Also eigentlich müsste der Anteil über die Jahre von Krankenhaus sinken und der von ambulant würde entsprechend steigen. Vielleicht auch der von Medikamenten, wenn dort entsprechende Entwicklungen sind, die dazu führen, dass weniger im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das sind Dinge, die über die Zeit dann passieren, aber relativ unmerklich. Und dafür hat das Gesetz im Grunde genommen seit Jahrzehnten auch schon einen guten Ausweg vorgesehen. In Paragraph 71 ist das nämlich genau, steht dasselbe drin, was wir vorgeschlagen haben, Beitragssatzstabilität, steht aber gleichzeitig drin, soweit, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, soweit davon die medizinische Qualität nicht gefährdet wird. Aber was wir sehen derzeit, ist, dass diese Ausnahmen in den einzelnen Sektoren zur Regel geworden sind. Also überall Arzneimittel, Krankenhaus, ambulant, steht drin, naja, also hier und da machen wir jetzt mal eine Ausnahme von der Beitragssatzstabilität. Wir haben so eine Tabelle im Bericht, wo wirklich zu jedem, und das sind also mindestens, ich habe es nicht durchgezählt, aber 12 bis 15 Zeilen, wo also Maßnahmen drinstehen, warum das jetzt eben nicht mehr gelten soll, die Beitragssatzstabilität. Und dann, wie gesagt, wird die Ausnahme zur Regel. Und das wollen wir gerne wieder zurückdrehen, aber nicht ohne Ausnahmen. Wir müssen halt nur kritischer dabei sein, wo also beispielsweise Digitalisierung, Ambulantisierung, wo wir gar nicht umhinkommen, zu sagen, also dieser Bereich, da müssen wir jetzt mal pushen. Da kommen wir nicht mit 3, 4, 5% Zuwachs aus, da wird es mehr sein. Das Schwierige ist, dass es politisch entschieden werden muss, vielleicht auch innerhalb der Selbstverwaltung, aber auch da sitzt natürlich wieder Menschen, die ihre eigenen Interessen haben, das ist auch völlig legitim. Also die unsichtbare Hand des Marktes, wie beim Automobilhersteller, funktioniert da eben gerade nicht. Und das wollen wir ja auch nicht. Aber dann müssen wir dafür was anderes dagegen setzen. Und da finde ich den Mechanismus schon schlau und klug, erstmal zu sagen, das ist das, was zu verteilen ist. Es gilt auch erstmal nach unserer Vorstellung nur für die Vergütung. Ja, also es, wenn Mengenwachstum ist, das würde in unserer Vorstellung jetzt erstmal nicht durchschlagen. Also es ist keine Glocke, die darüber gepackt wird, sondern es geht nur um die Preiskomponente erstmal. Um diesen Anstieg, hatten wir schon kurz besprochen, der uns besonders wichtig erscheint, jetzt erstmal in den Griff zu bekommen. Aber natürlich die anderen Überlegungen, eine Flexibilität in einem so innovativen Bereich wie dem Gesundheitswesen muss gegeben sein. Und deswegen kann jetzt nicht die nächsten 50 Jahre das genau mit der Kostenstruktur, wie wir sie jetzt haben, weitergelebt werden. Das ist auch klar.
Nun ist Wolfgang Greiner Gesundheitsökonom und da stellt sich die Frage, ob eine Maßnahme, die seit vielen Jahren im Bereich der Arzneimittel in der Diskussion ist, nicht auch sinnvoll sein könnte. Die sogenannte Kosten-Nutzen-Bewertung. Also die Frage, vereinfacht gesagt, ob der relative Nutzen eines Arzneimittels auch im angemessenen Verhältnis zu seinen Kosten steht. Wolfgang Greiner ist ein Experte auf diesem Gebiet. Doch unter den 66 Maßnahmen des ersten Berichts tauchen diese gar nicht auf.
Das wäre ein typisches strukturelles Element, was jetzt in 27 kein Geld gespart hätte. Deswegen war das nichts für den ersten Bericht. Also wenn es ein Thema wird, dann ist es was für den zweiten Bericht. Aber Sie können ja mal in Sachverständigenratsgutachten gucken, an dem ich schon nicht mehr beteiligt war, vor, glaube ich, 2 Jahren, da steht sowas drin. Oder auch diverse Ausführungen im Amnok-Report, den ich mit Kollegen jedes Jahr schreibe, zurzeit natürlich aussetze damit, wo wir also immer wieder darauf hinweisen, dass Deutschland da eine Sonderrolle einnimmt, dass wir also auf diese wichtige Information verzichten. Und es gibt Menschen, die sagen dann, ja, wir wollen uns aber nicht total abhängig machen von solchen Ergebnissen. Das macht kein Land, das ist also nur stumpf nach Kosten-Nutzen-Analyse das Ganze entscheidet. Auch England nicht. Die haben gewisse Höchsthöhen für solche Kosten, die für eine Einheit beispielsweise für ein zusätzliches Lebensjahr gezahlt werden soll. Aber wenn es mehr ist, muss es halt besonders begründet werden. Wenn das zum Beispiel besonders vulnerable Gruppen sind, wenn es eine seltene Erkrankung ist, wenn es bisher dort nichts gibt, das sind ja alles gute Argumente. Aber die werden bei uns sozusagen nicht systematisch bewertet, die gehen irgendwie mit ein in die Preisfindung. Aber wir haben den Eindruck, dass dadurch, aber das spreche ich jetzt nicht für die Kommission, sondern nur für mich und hier für unsere Arbeitsgruppe, dass dabei viel verloren geht und man, glaube ich, auch eher ein höheres Preisniveau akzeptiert im Verzicht auf dieses Mittel. Aber wir werden mal sehen, was die Kommission dazu sagt.
Ein Faktor, der auch helfen kann, die Kosten zu senken, ist das Streichen von medizinischen Maßnahmen, die die Kassen zwar anbieten können, für die es aber eigentlich keine guten Belege gibt, dass sie auch wirklich was bringen. Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass zum Beispiel die Kosten für Homöopathie und Anthroposophie nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden sollen. Aber die Kommission denkt dabei auch an modernere Maßnahmen.
Anderes Beispiel, wo wir keine bisher zu schwache Evidenzbasierung sehen für das, was dort passiert, sind die digitalen Gesundheitsanwendungen, also die Apps auf Rezept. Das eine super Sache ist, die wir auch unbedingt für die Digitalisierung insgesamt brauchen, solche Apps auch auf Rezept. Aber nicht so, wie es jetzt gemacht wird, wo man quasi fast ohne jede Evidenz erstmal in die Erstattung kommt und dort auch noch Preise aufrufen kann, die gegenüber dem, was später verhandelt wird, wesentlich höher sind. Früher waren sie sogar völlig frei wählbar. Und was bedeutet, anders als im Arzneimittelbereich, dass derjenige, der davon wirtschaftlich später profitieren wird, die Studie dann vom Beitragszahler bezahlt bekommt, ob sie nun erfolgreich ist oder nicht. Und das widerspricht also allen Gepflogenheiten im Gesundheitswesen sonst, wo natürlich der Hersteller zunächst mal investieren muss und so eine Studie finanzieren muss. Und dann sagt man, ja, die kleinen App-Klitschen, die kriegen das aber nicht hin. Die sind dann vielleicht die Startups, genau. Aber die sind dann vielleicht auch nicht diejenigen, die das tun sollten. Wir brauchen da schon eine Professionalisierung von Unternehmen, die es ja auch gibt, die entsprechende Studien dann im Vorhinein vorlegen können. Und dann würde man über die Erstattung entscheiden können. Wir werden also dann weniger Apps in der Versorgung erstmal sehen. Aber dafür vielleicht nicht unbedingt die Verluste später dann bei denjenigen, die dauerhaft gefördert werden. Das wäre unsere Voraussage. Aber mal schauen, wie sich der Markt dann entwickelt. Aber wirklich komplett tot ist das, glaube ich, nicht. Aber er wird sich dadurch natürlich stark verkleinern, weil so wie er jetzt aufgebaut war, ja, das war wirklich kein Selbstbedienungsladen, aber schon ein sehr einfacher Weg, um hier an Mittel zu kommen, die dann am Ende zulasten der GKV-Gemeinschaft eben nicht zum Erfolg geführt haben.
Als wir unser Interview im April führten, hatte Gesundheitsministerin Warken ihren Gesetzesentwurf auf Grundlage der Vorschläge der Kommission schon veröffentlicht. Wolfgang Greiner und die Kommission war überrascht, aber auch erfreut.
Dass das innerhalb quasi von fast zwei, drei Wochen jetzt ist und dass der Kabinettsentwurf dann das Kabinett ja sogar noch innerhalb von 4 Wochen passieren soll, das hatte ich persönlich nicht erwartet und finde ich auch sehr beeindruckend. Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber sag ich mal, als Bürger sage ich, das ist eine interessante Strategie, damit Dinge nicht zu lange zerredet würden. Andererseits ist natürlich auch ein guter demokratischer Brauch, solche wichtigen Entscheidungen dann auch mit dem gebührenden Zeitlimit zu machen. Aber das wird dann ja im parlamentarischen Ablauf noch Gelegenheit sein. Bis zum Sommer sind dann ja noch ein paar Monate Zeit. Also hatte ich so nicht erwartet, aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht, dass das in der Politik so möglich ist.
Natürlich stellt sich dann die Frage, was der Leiter der Kommission von dem Gesetzentwurf hält, den die Gesundheitsministerin auf der Grundlage der Kommissionsvorschläge unterbreitet. Doch allzu viel war Wolfgang Greiner, verständlicherweise, nicht zu entlocken. Bis auf einen Punkt.
Das will ich jetzt nicht bewerten, das ist nicht meine Rolle, den Schiedsrichter zu spielen. Wir hätten uns natürlich gewünscht, so wie viele andere auch, weil es dafür sehr gute Gründe gibt, dass eben die Bürgergeldempfänger, also die versicherungsfremden Leistungen, dass da jetzt mal ein Fenster sich öffnet, was ja jahrelang schon geplant war. Das aber natürlich sind auch jetzt die Haushaltsnöte noch höher waren als in der letzten Legislaturperiode. Deswegen war das vielleicht ein bisschen naiv zu glauben, vielleicht klappt es diesmal. Aber es wäre eben richtig aus finanzwissenschaftlicher Sicht, dass diese Ausgaben nicht alleine von denjenigen, die in der GKV versichert sind, finanziert werden, sondern dass wie andere Sozialausgaben auch eben insgesamt vom Steuerzahler übernommen werden. Das ist also auch so eine gewisse fachliche Sicht jetzt darauf. Deswegen, und weil es so viel Geld ist, wäre auch eine große Entlastung gewesen auf Dauer für die Krankenkassen. Das kommt jetzt vielleicht doch, aber zurzeit ist es halt noch nicht im Gesetzentwurf drin. Ist ja auch sozusagen eine andere Baustelle, weil es vom Finanzministerium wohl kommen müsste. Ja, aber das ist natürlich so eine Flanke, wo man sich mehr gewünscht hätte. Aber das ist ja im Grunde fast Konsens von all denjenigen, die eben nicht die Gesamtverantwortung für den Bundeshaushalt tragen. Auch das muss man natürlich anerkennen, dass das schwierig ist.
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Podcast-Folge war das Gesetz noch nicht verabschiedet. Wolfgang Greiner und die Finanzkommission beraten derweil schon über das zweite Paket der Maßnahmen, um das GKV-System zu entlasten. Ende des Jahres werden wir erfahren, wie die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung auch mittel- und langfristig mit ganz grundlegenden Veränderungen in allen Bereichen stabilisiert werden könnte. Welche es dann tatsächlich werden, entscheidet am Ende die Politik. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Das war der Eagle-Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Das war's für heute. Mein Name ist Markus Anhäuser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.